Tous les jours. Dein tägliches Update zu den French Open mit Tobias Rieger und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Tag 14 der French Open und wir gehen auf die Zielgerade. Heute gab es ein Halbfinale, das zu Ende gespielt werden musste. Eine australische Siegerin und ein erfolgreiches deutsches Doppel. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu Tous les jours, dem Daily zu den French Open hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobias Rieger, heute zum letzten Mal die Vertretung von Andreas Thies. Natürlich bin ich nicht alleine heute hier. Philipp Joubert ist wieder da. Hallo Philipp.
Hallo Tobi.
Philipp, langer Tag. Wir hatten gestern so ganz mutig gesagt, na, ich denke mal um 19 Uhr nehmen wir auf und dann können wir die Sendung bald veröffentlichen. Jetzt ist es dann doch wieder kurz vor 9 geworden. Das hatte viele Gründe. Ich würde sagen, wir gehen heute mal nicht chronologisch vor, sondern wir fangen durchaus mit dem Finale der Damen an. Ash Barty schlägt Wondrouschowa mit 6:1, 6:3. Philipp, du hast gestern mir so ein bisschen und den Hörern wahrscheinlich auch so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass das ein Spiel werden könnte, wo es Strategien gibt, die angepasst werden, dann Spielerinnen, die auf die angepassten Strategien nochmal reagieren. So richtig viel haben wir davon heute leider nicht gesehen.
Nein, das haben wir nicht. Es war nicht so, dass wir gar keine Strategien, gar keine Taktik gesehen haben, aber wir haben eine sehr nervöse Spielerin gehabt in Form von Markéta Wondrouschowa, die so gar nicht reingekommen ist, sondern eine, die eine Lehrstunde erteilt hat, wie Markéta Wondrouschowa selber hinterher feststellte, und das war Ash Barty. Ash Barty hat heute eine extrem kompetente, gute Leistung gebracht, war von den ersten Ballwechseln an extrem konzentriert, hat besser aufgeschlagen als im Halbfinale, war in der Lage, sehr viel Druck mit ihren Grundschlägen zu erzeugen, war in der Lage, die Bälle sehr flach zu halten, hatte durch Wondrouschowa wenig Angriffsmöglichkeiten gegeben und hat profitiert in den ersten gut vier, fünf Spielen von einer Wondrouschowa, die doch einfach von der Situation überfordert schien. Wondrouschowa, das hat man da gesehen, konnte mit dem flachen Bällen nicht so richtig was anfangen, hat relativ viele einfache Fehler drin gehabt, war eben nicht in der Lage, so zu variieren, wie sie es in den vorherigen 6 Matches gemacht hat, wo sie wirklich fast jede ihrer Gegnerinnen perfekt gespiegelt hat und ausgespielt hat und hat laufen lassen. Und heute war sie diejenige, die gelaufen hat und ihre Beine wirkten sehr schwer. Sie eben nervlich etwas angespannt und dann gab es diese ersten 4 Spiele, die gingen an Ashley Barty. Dann hat Wondrouschowa einen Break geschafft und ab da war es ein bisschen ein offeneres Match, aber Barty, die immer noch Vorteile hatte. Barty brachte dann den ersten Satz trotz des Breaks zum 4:1 mit 6:1 durch und auch Anfang des zweiten Satzes hat Wondrouschowa ihren Aufschlag abgegeben. Danach muss man allerdings sagen, war es ein Match weitestgehend auf Augenhöhe, bei dem Barty ja eine Kombination aus sehr guten Aufschlägen und starken Vorhänden dazu genutzt hat, um es dann über die Ziellinie zu bringen. Wir haben Wondrouschowa gesehen, die sich nicht unbedingt dem ergeben hat, was ihr entgegengeworfen wurde, denn sie hat relativ feine Angriffe zum Ende hin gestartet, war in der Lage, eben mit ihrer Rückhand mehr Tiefe, mit ihrer Vorhand mehr Tiefe reinzubekommen, mehr Topspin-Bälle reinzubekommen. Sie hat Barty ein bisschen weggedrängt, aber sie konnte eben im Gegensatz den vorherigen Matches nicht den Zaubermodus andrehen, als es wirklich ganz, ganz eng wurde. Das war heute Barty, die das wirklich, Andreas sagt immer mit Bierruhe, ich würde mal sagen, extrem routiniert zu Ende gebracht hat. Und Wondrouschowa, die sich nicht blamiert hat, die aber wahrscheinlich auch nicht so richtig zufrieden sein wird mit der Leistung, die sie heute da abgerufen hat.
Ja, Ash Barty, Philipp, das war eine wirklich, ja, Bierruhe, toller Auftritt. Was hat dir am besten gefallen an ihr heute?
Was hat mir am besten gefallen? Es ist fast ein Klischee, aber ihre Slice-Rückhand. Denn Wondrouschowa hat sich diese Seite schon vorgenommen. Erst indem sie versucht hat, mit der Vorhand immer wieder dort reinzuspielen. Dann indem sie zwischendrin versucht hat, Slices genau in die Ecke zu schicken. Später indem sie höhere Bälle reingeschickt hat. Und Barty hat auf alles geantwortet. Barty war in der Lage, mit dem Slice im Endeffekt einfach jeden Ball platt zu machen. Und Wondrouschowa so wenig Möglichkeiten zum Angriff zu geben. Und die Barty-Vorhand ist im Endeffekt der gefährlichere Schlag. Aber die Barty-Rückhand ist natürlich, was auffällt. Weil es gibt so viele Menschen, die einhändige Rückhände mögen. Es gibt so viele Menschen, die einen guten Slice mögen. Und Barty hat diesen tollen Slice. Aber trotzdem kann er verwundbar sein. Das hat zum Beispiel Simona Halep in dieser Sandplatzsaison gezeigt. Aber heute war dieser Slice überragend. Und Wondrouschowa hat wirklich kein einziges Mittel dagegen gefunden. man überlegt, wie sie zum Beispiel in der Lage war, die Rückhand von Joanna Konta im Halbfinale zu zerlegen, dann ist es umso erstaunlicher, wie Barty sich dort heute ja nicht nur gewehrt hat, sondern wirklich immer wieder zum Gegenangriff übergegangen ist. Und Barty hat von der Seite eben nicht nur den Slice gespielt, sondern auch immer mal wieder schöne Stopp-Bälle drin gehabt, eine gute Drives, wo sie in der Lage war, eben den Court zu öffnen und Wondrusova rauszudrängen. Also diesen Schlag, würde ich sagen, hat sie heute das Match gewonnen, aber man muss natürlich auch sagen, der Aufschlag war heute einfach da. Barty war dort in der Lage, sich drauf zu verlassen, zum Beispiel etwas, was Wondrusova nicht konnte. Also Barty hat uns heute die Art von Tennis gezeigt, die sie so weit nach oben gebracht hat, die sie zu den Erfolgen in dieser Sandplatz-Saison gebracht hat, die sie zu einer Spielerin gemacht hat, die viele durchaus bewundern für die Art, mit der sie Tennis spielt. Und heute hat sie alles gezeigt, was sie kann. Sie hat ja selber eine sehr, sehr gute Leistung genannt und da kann ich mir hier nur anschließen.
Ich hätte es gern gesehen, dass sie bei 5-4 im zweiten Satz dann selber aufschlagen muss zum Matchgewinn, zum Turniergewinn. Zwei Spielbilder hatte Wondrusova zum 5-4, aber dann am Ende war es dieser, wir erinnern uns noch, dieser Smash am Netz, den Barty da ausgepackt hat, der ihr dann den Sieg beschert hat. Philipp, wenn wir uns vielleicht das ganze Turnier von Barty nochmal angucken, sie hat insgesamt zwei Sätze verloren im Halbfinale gegen Anisimova und gegen Sofia Kenin zwei Runden zuvor. Siehst du irgendwo einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, okay, das scheint eine realistische Sache zu sein, dass sie ins Finale kommt oder vielleicht sogar das Turnier gewinnt? Gab es irgendwie so einen entscheidenden Punkt im Turnier?
Nicht unbedingt von ihr ausgelöst, aber nachdem sich herausstellte oder nachdem immer klarer wurde, dass dieser Teil der Auslosung etwas zerfallen würde, dort waren ja unter anderem Serena Williams und Naomi Osaka zu finden zum Beispiel, da wurde schon klar, Barty ist hier unter Umständen diejenige, die man im oberen Viertel schlagen muss. Andreas hatte sie, glaube ich, ins Halbfinale getippt vor dem Turnier, ich ins Viertelfinale. Es gab noch einige andere Experten, Expertinnen, die das genauso sahen und es war ein durchaus populärer Tipp. Natürlich, Barty ist keine Sandplatzspielerin vor dieser Saison gewesen, hat sie ja selber auch immer wieder betont, aber ihre Auftritte waren halt doch sehr gut teilweise, vor allem in Madrid. Und daher musste sie auf dieser berühmten Liste von 25 Spielerinnen, die wir immer wieder ausrufen, die Grand-Slam-Turniere gewinnen können, da musste sie draufstehen, dass sie hier das dann für sich würde entscheiden können. Ist natürlich trotzdem nicht unbedingt eine Überraschung, aber es ist etwas, ja, das man schon herausstreichen kann. Und wenn man jetzt den einen Moment sucht, dann würde ich sagen, kam der im Halbfinale, als sie gestern dort mit 6-7-0-3 hinten lag und sich eben nicht hat abschießen lassen, wie es zum Beispiel einer Simona Halep in der Runde zuvor passiert war, sondern sie ist hingegangen und hat ihr Spiel stabilisiert, hat Anisimovas Passivität ausgenutzt und hat das dann eben gewonnen. Und das ist wahrscheinlich der eine Moment, wo man annehmen konnte, hey, sie kann das hier wirklich gewinnen oder sie hat eine verdammt gute Chance, das hier zu gewinnen. Sie war halt allerdings vorher schon in diesem Kreis der Spielerinnen, deren Möglichkeit oder bei denen die Möglichkeit bestand, dass sie das Turnier für sich entscheiden können.
Margarita Wondrusova war nach dem Spiel selbstverständlich sehr enttäuscht, war wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit dem, was sie da an dem Tag geleistet hat, als dann die Siegerehrung war und sie dann ein paar Worte gesagt hat, fand ich dann auch schon wieder ein bisschen besser gelaunt drauf. Aber alles in allem wird sicherlich ein paar Tage brauchen. Fantastisches Turnier. Sie war vor diesem French Open nie über die zweite Runde bei einem Grand Slam Turnier hinausgekommen, ist jetzt ohne Satzverlust ins Finale eingezogen, ist erst 19 Jahre alt. Sie kann so unfassbar viel mitnehmen aus diesen zwei Wochen.
Auf jeden Fall. Sie hat ja auch durchaus schon gestrahlt am Netz. Sie war ja hier so ein bisschen die gute Laune-Königin in den letzten zwei Wochen. Sehr schön ja die Umarmung nach dem Match gegen Petra Martic, wo sie so viel gelacht hat. Dann eben heute bei der Siegerinnenehrung war sie ja diejenige, die gesagt hat, hey, ich habe wirklich heute eine Lektion bekommen und trotzdem kann man Esparti nur zustimmen. Die Chancen sind ziemlich hoch, dass sie noch einige Grand-Slam-Turniere erfolgreich bestreiten wird. Esparti hat, glaube ich, von mehreren Grand-Slam-Finals gesprochen, die Wondrusova noch erreichen kann. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine delikate Sache, jemanden so weit zu tippen. Aber wenn sie diese Leistung nochmal abrufen kann, gerade auf dem Sand, dann sollte sie in der Zukunft Chancen bekommen, nochmal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und insgesamt kann sie extrem zufrieden sein. Ich bin bei ihr wirklich gespannt, wie verkauft sie sich auf dem Sand, wie auf dem Hardcourt. Sie hat die Möglichkeit, auf beiden Belegen auch Turniersiege mitzuspielen, vielleicht sogar Grand-Slam-Titel. Aber wir müssen natürlich immer sagen, hey, abwarten, wie das läuft. Wir haben schon so viele Spieler und Spielerinnen in den letzten Jahren gesehen, die sich nach dem ersten großen Erfolg arg schwer getan haben. Ich gehe nicht davon aus, dass Barty große Probleme haben wird, aber bei Wondruszewa kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht nicht in der Lage sein wird, gleich in diesem Jahr nochmal ein Grand-Slam-Finale hinterherzulegen.
Am Montag wird sie auf Platz 16 in der Weltrangliste geführt werden. Auf Platz 2 und nur oder noch nicht mal 150 Punkte hinter Naomi Osaka auf Platz 1 wird Ashleigh Barty auftauchen. Philipp, natürlich für Sie persönlich neues höchstes Ranking. Da fehlt nicht viel zur Nummer 1.
Ziemlich realistisch, dass es passieren wird. Wir hatten es unter der Woche schon mal angesprochen, dass die Möglichkeit einfach da ist, weil sie so ein konstantes Jahr gespielt hat bisher. Und jetzt kommt der Belag, den sie wirklich am meisten mag, Rasen. Müssen wir gucken, wie ihre Auslosung sein wird in Wimbledon. Aber normalerweise dürfte sie dort auch recht weit kommen. Dann kommen die eher schnellen Hardcourt-Belege in den USA. Also für sie sieht es sehr gut und sehr realistisch aus, dass sie das Jahr unter den Top 5 beendet und dass sie irgendwann in den nächsten Wochen die Spitzenposition des Rankings übernehmen wird. Im Moment würde ich sie zu den vielleicht 5 Favoritinnen in Wimbledon zählen, neben Serena Williams, Angelique Kerber, Petra Kvitova. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen die 4 Großen, die im Moment dort an erster Stelle zu führen wären. Und wenn Barty in dem Turnier recht weit kommt, dann sollte sie auch eine ziemlich gute Chance haben, schon nach der Rasensaison oder während der Rasensaison die Spitzenstelle in der Weltrangliste zu übernehmen.
Vielleicht noch ein kritisches Wort zum Ende. Ich war schon einmal, glaube ich, bei den French Open vor Ort und hatte das französische Publikum eigentlich immer als sehr involviert empfunden. Aber heute hatte ich das Gefühl, es plätschert einfach so locker vor sich hin. Das war nicht das perfekte Finale für das Publikum oder andersrum.
Es war natürlich einfach wieder ein komischer Tag. Wir werden noch bei den Herren drüber sprechen, aber das Finale ist natürlich einiges verschoben worden, weil das Herrenmatch länger dauerte, weil es eine Regenpause gab. Trotzdem würde man erwarten, und da stimme ich dir zu, dass das Publikum etwas involvierter sein würde. War es in den letzten Jahren bei den meisten Finals eigentlich auch, aber hier war dann, vielleicht kam die Stimmung nie auf. Wobei man ja denken würde, dass jemand wie Barty dort sehr populär sein sollte. Vielleicht ging es alles zu schnell, es war ja kaum länger als eine Stunde. Vielleicht war es irgendein anderer Grund, ich weiß es nicht, aber es war nicht das stimmungsvollste Grand-Slam-Finale, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Es ist sicherlich eins, was wir gerne zum Beispiel in Wimbledon oder bei den Australian Open gesehen hätten. Da wäre die Stimmung wahrscheinlich um einiges besser gewesen.
Ash Barty schlägt Markéta Vondrousova mit 6:1, 6:3 und holt sich den Titel bei den French Open. Philipp, ich würde sagen, die Gesamtbewertung des Turniers machst du morgen mit Andreas. Dann könnt ihr beide euch da noch ein bisschen zu austauschen. Und wir sprechen jetzt gleich über 2 Spiele bei den Herren, die vor dem Finale der Damen und nach dem Finale der Damen stattgefunden haben.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nach dem Finale der Damen war es dann Zeit für das Finale im Doppel der Herren. Chardy und Martin gegen Kravitz und Mies. Philipp, Kravitz und Mies, ihr begleitet die beiden schon seit vielen, vielen Tagen hier durch das Turnier und immer wieder gab es so ein bisschen, ja, das Draw öffnet sich und die hätten eine Chance und da haben sie keine, also im Viertelfinale, Halbfinale hatten sie keine Gegner, die so klassische Doppelgegner sind. Und jetzt stehen die auf einmal im Finale, gewinnen 6:2, 7:6 und das ist die große Überraschung, auf die wir alle gewartet haben.
Ich glaube, da können wir sogar mal das Wort Sensation auspacken. Wir neigen hier bei Chip and Charge nicht dazu, arg doll auf die Trommel zu hauen, aber da ist das Wort einfach verdient. Ich muss jetzt erstmal vorausschieben, ich habe von dem Finale quasi nichts gesehen. Ich habe währenddessen bei Ash Barty geschrieben. Das könnt ihr dann nachher oder morgen früh bei Spiegel Online lesen. Von daher kann ich keine große taktische Analyse dessen bringen, was wir dort gesehen haben. Ich hatte nur noch ein Auge auf den Tiebreak im zweiten Satz. Aber ich denke, als Einordnung können wir hier einfach nur, ja, das Wort Sensation in dem Fall mal nehmen. Ich hatte ja in den letzten Sendungen Ihnen jeweils vorausgesagt, dass Sie das kommende Match verlieren würden. Ich glaube, das fing an beim Viertelfinale, das Halbfinale, das Finale. Ich ging jedes Mal davon aus, dass Ihre Gegner doch etwas zu stark sein würden. Aber wenn wir hier von routinierten Leistungen sprechen, das war arg routiniert, was die beiden gebracht haben in der letzten Woche, in den letzten anderthalb Wochen. Da waren einfach Siege dabei, die selten in Gefahr waren. Man denkt an das Halbfinale, wo sie auf zwei Gegner getroffen sind, die wirklich hervorragende Einzelspieler sind. Und Kravitz und Mies haben das mit ihren Automatismen einfach für sich entschieden. Und heute auch im Tiebreak des zweiten Satzes, wie gesagt, davor habe ich nichts gesehen, aber im Tiebreak des zweiten Satzes, das sah einfach wieder aus wie eine Paarung, die exakt weiß, was sie tut. Und wer die beiden vorher noch nie gesehen hat oder wer zum Beispiel unser Interview mit den beiden nicht gehört hat, was wir dieses Jahr in München aufgenommen haben, kann man übrigens bei uns im Archiv finden, der wird vielleicht die Geschichte nicht wissen. Die beiden waren wirklich, oder beiden haben sich im Endeffekt letztes Jahr zusammengetan, um bei einigen Challengern zu spielen, haben das erfolgreich bestritten, sind erst Anfang diesen Jahres so richtig herausgesprungen aus der Challenger-Tour auf die ATP-Tour, haben einen Titel in New York gewonnen, haben das Ziel ausgegeben, in diesem Jahr, wenn es ideal läuft, Masters-Turniere zu spielen, damit sie eben dann auch mit relativer Sicherheit bei den Grand-Slam-Turnieren reinkommen. Denn bei den Australian Open waren sie nicht zusammen im Hauptfeld, weil es mit der gemeinsamen Platzierung nicht gereicht hat. Und jetzt sind sie nicht nur bei den Masters-Turnieren innerhalb der nächsten 12 Monate dabei, sondern werden auch einige andere Lorbeeren abräumen können, werden wohl beim Jahresendturnier dabei sein, werden jedes der großen Turniere in den nächsten Monaten spielen können und haben sich in eine fantastische Position gebracht, um diesem Erfolg noch weitere folgen zu lassen.
Ja, ich habe mir das Spiel tatsächlich komplett angeguckt. Die Deutschen sind einfach viel, viel besser in das Spiel reingekommen. Gerade Chardy hatte riesengroße Probleme beim Return. Die haben ja dann auch, die Franzosen haben die ersten beiden Aufschlagspiele direkt verloren. Führten dann 4-0 die Deutschen, haben sie das nach Hause gebracht in dem Satz. Und der zweite Satz, da hat man dann gemerkt, beide auf ungefähr dem gleichen Niveau. Das war dann teilweise auch sehr, sehr unterhaltsam. Da gab es wirklich schöne Ballwechsel, klassische Doppelballwechsel mit 4 Leuten am Netz, die sich dann den Ball da 8, 10, 12 Mal Volley hin und her spielen. Und ich glaube, es gab einen einzigen Breakball beim Stande von 5-5, als die Franzosen aufgeschlagen haben. Da hätten die Deutschen schon die Kurve kriegen können, sind dann in Tiebreak gegangen und dort war bis 4-3, du hast es ja dann auch gesehen, alles in der Reihe. Und dann gingen, ich weiß gar nicht, welcher von den beiden Franzosen es dann war, Chardy glaube ich auch wieder, ne, der beide Aufschläge abgibt, steht 6-3 für die Deutschen. Und dann war es das, 7-3. Ja, Wahnsinn. Philipp, ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht, mal zu gucken, wie viel Geld die beiden bisher eingenommen hatten. Heute gab es 580.000 für das Paar, also 290.000 für jeden. Das ist bei dem einen mehr als das, was er bisher verdient hatte und bei dem anderen ungefähr das, was er bisher verdient hat. Das verändert alles.
Das tut's in der Tat. Wir wurden die Tage mal gefragt, was die beiden verdienen, so im Jahr oder was sie bisher verdient haben. Ich glaube, es war nach dem Viertelfinale, wo es auch schon klar war, hey, das wird ein relativ großer Geldregen, der hier kommen wird. Und vielleicht ist es nicht angemessen, über das Geld zu sprechen, aber ich glaube in dem Fall schon, die beiden, wie gesagt, waren noch auf der Challenger-Tour im Doppel unterwegs. Das ist kein glorreiches Leben, was man dort zumindest geldmäßig führt. Und die beiden sind nun nicht schon seit anderthalb Jahrzehnten Tennisprofis. Andreas Mies war zum Beispiel zwischendrin auf dem College. Kevin Kravitz ist ein durchaus guter Einzelspieler, auch wenn er jetzt nicht in den Hauptfeldern von den Grand-Slam-Turnieren steht. Aber das hier ist ein Quantensprung. Und er erlaubt den beiden natürlich nicht nur jetzt was fürs Alter beiseite zu legen oder sich was Schönes zu kaufen, sondern das Geld in ihre Karriere zu investieren. Und das ist es ja. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, es gab immer mehr Preisgelder, gerade bei den Grand-Slam-Turnieren. Und wer klug ist und wer dieses Geld nehmen kann, der investiert es in die Karriere. Der nimmt Trainer mit, der nimmt Physios mit. Der ist in der Lage, in sich und den eigenen Körper, das eigene Spiel zu investieren und daraus dann wirklich Erfolge zu schöpfen. Und so wie die beiden hier aufgetreten sind, aber auch schon in den letzten Wochen, haben sie die Fähigkeiten, um sich in den Top 20 zu etablieren im Doppel. Und dort gibt es durchaus ordentliches Geld zu verdienen. Und dann kann dieser Quantensprung einer gewesen sein, der die beiden richtig gut aufstellt für die Zukunft.
Bisschen Sorge habe ich, dass sie das heute alles in Frankreich verfeiern mit der, die heute unterwegs war und da vielleicht dann nochmal was Positives zur Stimmung. Das war richtig, richtig gut, was da abgeliefert wurde. Es war natürlich, die meisten Zuschauer waren für das französische Doppel, aber es gab noch so eine kleine deutsche Ecke, die dann auch mitgesungen oder gegengesungen hat. Das war Davis Cup Atmosphäre und hat zumindest das bisschen enttäuschende Damenfinale, was die Stimmung angeht, locker wieder wettgemacht.
Ja, ganz kurz. Und Andreas Mies ist, glaube ich, schon jemand. Andreas Mies kommt ja aus Köln. Ist ja schon jemand, der durchaus in der Lage ist, glaube ich, Menschen zu rekrutieren und um sich herum zu scharen. Und ich würde tippen, dass die meisten derjenigen, die dort saßen, ohne es wirklich zu wissen, dass die vielleicht aus einer Ecke gekommen sind und Stimmung gemacht haben. Und ich gehe auch davon aus, dass zumindest ein kleiner Teil des Preisgeldes heute Abend in eine durchaus größere Party fließen wird.
Es sei den beiden und den angereisten Anhängern auf jeden Fall gegönnt. Philipp, ich mache die Vertretung für Andreas bei den Dailies zu den Grand Slams ja nicht so oft. Andreas sagt 2 bis 3 Mal im Jahr, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Ist der zweite deutsche Grand Slam-Sieg, den ich hier mit dir dann bespreche. Letzte war Angelique Kerber 2016, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, bei den US Open meine ich, oder?
Ja, ich glaube, US Open könnte es.
Oder waren es? Oh, das war irgendwie 5 Uhr morgens oder sowas. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht ganz so spät, aber der Herr Thies wird sich vielleicht in den Popo beißen, man weiß es nicht. Aber es ist schon erstaunlich, dass du hier schon wieder dabei warst und sprechen wir es auch mal an. Wir hatten ja auch einige Forderungen zum Beispiel schon auf Twitter gesehen, hey, die beiden müssen Davis Cup spielen und überhaupt. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Geschichten in den nächsten Tagen geben wird, die beiden sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen werden und sicherlich auch in Betracht gezogen werden für das Davis Cup Team, auch einfach, weil sie natürlich schon eine Ausstrahlung haben. Und ich denke, das ist eine der Sachen, die vielen hier gefallen hat, dass die beiden eben durchaus was hergeben auf dem Platz, neben dem Platz. Und ich denke, das ist eine Geschichte, die uns noch ein bisschen begleiten wird und dann wird auch Herr Thies Teil dieser Geschichte sein.
Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass für das letzte Wochenende bei Wimbledon irgendjemand Andreas weglockt, dass ich dann nochmal einspringen muss und wir dann vielleicht da noch was zu berichten haben. Schauen wir mal. Ein Spiel haben wir noch nicht besprochen. Das war das erste heute. Das war das, was um 12 Uhr begonnen hat, Philipp. Und das war das, wo du gestern gesagt hast, da müssen wir mal aufpassen, ob die beiden nicht tatsächlich der Planung 15 Uhr Beginn Damenfinale einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Am Ende war es eine Mischung aus die beiden und natürlich wie immer das Wetter in Paris. 3-1 stand es gestern im dritten Satz für Dominic Thiem, als das Spiel in die Pause oder in die Unterbrechung gegangen ist. Du hast gesagt, dadurch, dass es Break 4 war für Thiem im dritten Satz, gibst du ihm, glaube ich, 70% Siegchance. Wie oft hat sich das im Laufe des Tages heute bei dir geändert, dass du gesagt hast, oh, jetzt bin ich weit weg von den 70% und jetzt sieht es doch wieder realistischer aus?
Sicherlich 5-6 Mal. Ein schräges Match, glaube ich, das kann man so festhalten. Wir müssen sagen, am Ende hat Dominic Thiem dann doch noch gewonnen, aber es war wirklich eines, was extrem schnell hin und her geschwankt ist. Es begann damit, du hast angesprochen, es stand 3-1 für Thiem, er hat sich dann sofort einen Breakball erarbeitet, den Djokovic abgewehrt hat, dann hat Djokovic sich sofort das Break zurückgeholt und so ging es dann die ganze Zeit hin und her, auch noch im fünften Satz und immer mal wieder hatte einer von den beiden die Nase vorn, es zeichnete sich aber wirklich bis ganz kurz vor Schluss nicht ab, wer das hier eigentlich gewinnen würde. Und was man merkte, Djokovic war nach wie vor mit den Bedingungen unzufrieden, Thiem war zwischendrin arg nervös, dann war Djokovic nervös, dann war wieder Thiem nervös, am Ende hätte Thiem ja auch noch fast, also er hatte 2 Matchbälle, bevor er dann einige Spiele später das Match wirklich für sich entschied und er sah es zwischendrin aus, als wenn er das noch wegwackeln würde und es war ein Match, in dem wir durchaus relativ viele spielerische Höhepunkte hatten, aber dann auch viele leichte Fehler, gerade von Djokovic, der immer wieder Vor- und Rückhände ins Netz gesetzt hat, die er sonst sicher macht. Bei Thiem gingen die Bälle häufiger ins Seitenaus und so hatten wir eine wirklich kuriose Mischung aus ja, teilweise Spitzentennis und teilweise absolutem Wackeltennis und dann eben am Ende eine Entscheidung zugunsten von Thiem, bei der man dann auch nur den Hut ziehen kann, weil man sagen muss, das hat sich Thiem härtestens erarbeitet, diesen Sieg und ist einer, mit dem man natürlich extrem zufrieden sein kann. Er hat jetzt in den letzten Wochen Nadal, Federer und Djokovic auf Sand besiegt. Er hat Djokovic bei dem French Open besiegt. Djokovic ging hier als einer der beiden Co-Favoriten rein. Und nein, es war nicht immer schön, aber es war eine ziemlich monströse Leistung in den letzten paar Minuten, gerade wenn man bedenkt, wie er vorher dann doch ziemlich gewackelt hat.
Ja, ich hatte auch größte Probleme, mich zu entscheiden, ob ich das jetzt gerade ganz, ganz hochklassig finde, was ich da sehe, oder ob ich den Kopf schüttle und mich frage, was passiert denn da? Dieser vierte Satz, 5 verlorene Aufschlagspiele, das ging ja immer hin und her. Keiner hatte so richtig, ja, die Chance, die Initiative langfristig zu ergreifen. Du hast gesagt, sie waren nervös oder sie machten zumindest einen nervösen Eindruck, irgendwie auch ungewohnt, oder? Insbesondere bei Djokovic, der, ich will nicht sagen alles gesehen hat, aber vermutlich doch alles schon gesehen hat.
wir haben das schon ein paar Mal in seiner Karriere erlebt, aber an sowas kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Zumindest nicht in Zeiten, in denen er so ein bisschen der Dominator war. Und er war ja bei den Grand Slam Turnieren in den letzten 12 Monaten. Ich meine, er hatte 26 Siege bei Grand Slam Turnieren hintereinander, bevor er hier verloren hat. Aber es fing ja gestern schon ein bisschen an. Und wir müssen vielleicht auch nochmal diese Kontroverse von gestern aufgreifen, wo ja dann eben das Match verschoben wurde auf den heutigen Tag, obwohl dann das Wetter trotzdem gut war. Und die Diskussionen dazu gingen wirklich bis ein gutes Stück nach dem heutigen Matchende. Und mittlerweile wissen wir wohl, dass es so gewesen ist, dass der entscheidende Mensch bei dem Turnier sowohl Thiem als auch Djokovic zeitgleich informiert hat, dass zu erwarten ist, dass zu dem Zeitpunkt des Abbruchs, ich glaube, es war gestern um 6:30, noch einige Schauer und Gewitter zu erwarten sind und deswegen im Endeffekt empfohlen hat, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, empfohlen hat, das Match zu verschieben, und Djokovic wie Thiem haben zugestimmt, das zu machen, und trotzdem, das Thema ging heute weiter und weiter, und es hatte dem Match gestern, oder es war dem Match gestern nicht unbedingt zuträglich, weil die Bedingungen schlecht waren, heute war der Wind immer noch ein Faktor, aber nicht mehr so krass wie gestern, aber irgendwie stand dieses Match unter einem komischen Stern, hat sich komisch entwickelt, hat auf Djokovic komische Folgen gehabt, der sich wirklich nie wohl fühlte, war für Thiem eine riesige Herausforderung, aber eine, die er dann bestanden hat.
Djokovic, der sich auch so ein, ich will nicht sagen, ein bisschen flegelhaft, aber hat er mit dem Schiri rumdiskutiert, hat ihn gefragt, ob er schon mal Tennis gespielt hätte. Der war wirklich von vorne bis hinten unzufrieden. Und das, obwohl die Unterbrechung eigentlich immer negativ für Thiem waren. Gestern führte er 3-1, heute dann im fünften Satz stand es, glaube ich, 4-1 für ihn, als die Unterbrechung kam. Eigentlich hätte Thiem unzufrieden sein müssen mit den ganzen Begleitumständen.
Ich würde dir zustimmen, aber ab und an erleben wir das bei Djokovic. Das Spannende an Djokovic ist, er moderiert seine Karriere ja fast wie ein Politiker. Er hat natürlich auch große Fähigkeiten, was die Eloquenz angeht, ist ein sehr gebildeter Mensch, aber ab und an lässt er auf dem Platz doch noch so ein bisschen den Rüpel raus. Er kann prollig werden, er kann schimpfen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ihn durchaus befeuert, dass er das in sich hat, dass er diese Lust aufs Gewinnen, aber auch manchmal die Wut auf die Verhältnisse in sich trägt. Und heute hat man es gesehen. Und die Geschichte mit dem Schiri war, nachdem er eine Verwarnung kassiert hatte in einer engen Situation, aber die Verwarnung schien mir angepasst, ich glaube den meisten Beobachtern und Beobachterinnen auch, und dann hat Djokovic sich in der Satzphase hingesetzt und hat, war den Schiedsrichter im Endeffekt angepöbelt, das kann man nicht anders sagen, und er war stets unzufrieden heute, aber wie gesagt, wir haben schon mal ein paar Mal bei ihm gesehen, bin gespannt, ob das jetzt wieder ein längerfristiger Trend bei ihm wird oder ob er sich dann gefangen hat, aber er wird insgesamt sehr unzufrieden gewesen sein mit dem, wie das Match gelaufen ist und wahrscheinlich auch mit dem, wie er sich benommen hat.
Dominic Thiem steht im Finale, ist der erste Österreicher, der zweimal ein Grand Slam Einzelfinale erreichen kann und trifft dort auf Rafael Nadal. Thiem hat nach dem Match gesagt, das ist die ultimative Herausforderung, die da auf mich wartet morgen. Wie schwierig ist denn diese Herausforderung? Also klar, dass Nadal der schwierige Gegner ist, ist klar. Aber wie schwer wird sie dadurch, dass er heute nochmal von 12 bis, weiß gar nicht, wann war es zu Ende, 16 Uhr oder so mit der Unterbrechung, also nochmal 4 Stunden unterwegs war, während Nadal eher locker auf Court Number 4 ein bisschen rumgestanden hat, ein bisschen Tennis gespielt hat, sich ein bisschen warm gemacht hat. Wie groß ist der Nachteil?
Das ist die Frage, ist das in Prozent zu bemessen? Dominic Thiem hat ja nach dem Match so ein bisschen die Devise ausgegeben, hey, passt schon, ich musste jetzt zwar einige Tage in Folge spielen, denn er war ja auch eins der verschobenen Viertelfinals, was erst am Donnerstag stattfand, also wird 4 Tage in Folge gespielt haben, aber er meinte, dass er wahrscheinlich nicht so erschöpft gewesen sei, einfach dadurch, dass es eine Unterbrechung gab zwischen dem Freitag und dem Samstag. Ob das jetzt am Ende einfach Durchhalteparolen sind oder ob es ihm auf eine erstaunliche Weise sogar einen Rhythmus geben wird, das werden wir wahrscheinlich morgen merken. Ich würde trotzdem schon einige Prozentpunkte abziehen, hätte ich ihn vielleicht vor dem Match als 75, na sagen wir 70-30 Außenseiter gesehen, ist es jetzt vielleicht eher ein 80-20. Er hat absolut die spielerischen Möglichkeiten, um Nadal zu schlagen. Ich denke, das Wetter sollte ihm auch eher entgegenkommen. Der Ball wird nicht so brutal hoch abspringen, wie er es in den vergangenen Jahren hier getan hat. Er wird zum Beispiel auch nicht so abspringen wie in Monte Carlo, wo sich Thiem in den letzten Jahren schwer getan hat. Es werden vielleicht eher Bedingungen wie in Rom oder in Madrid werden, also zumindest was die Absprunghöhe angeht. Das sollte Thiem einen gewissen Vorteil geben oder zumindest dazu führen, dass es eine gewisse Gleichmachung gibt, aber er muss trotzdem 3 Sätze gegen Rafael Nadal gewinnen. Er wird dabei höchstwahrscheinlich an die körperliche Schmerzgrenze gehen müssen. Nadal ist extrem gut in Form in den letzten 2 Wochen. Er ist überhaupt noch nicht gefordert worden. Vielleicht ist das ein Vorteil, falls Thiem ihn wirklich in die Ecke drängt. Aber es ist irgendwie fast unvorstellbar, dass er es am Ende schafft. Ich kann mir in der Theorie erklären, wie er es schaffen könnte, wie er taktisch die Mittel hat, um Nadal zu schlagen, indem er wirklich die Rückhand wahrscheinlich relativ früh nimmt, indem er unglaublich Winkel da reinbaut, indem er sich die Vorhand von Nadal vornimmt, indem er gut aufschlägt. Aber irgendwie ist es immer noch unvorstellbar, dass er es wirklich schaffen könnte.
Rafael Nadal, das vielleicht noch als letzte Statistik dazu. Die letzten 77 Spiele auf Sand, davon hat er 5 Stück verloren und 3 dieser 5 Niederlagen darf man Dominik Thiem zuschreiben. Vielleicht macht das ein bisschen Hoffnung. Philipp, ich frage dich jetzt nicht, was du glaubst, wie es morgen ausgeht, denn das fragen wir tatsächlich die Hörer. Die Frage für den heutigen Tag war, wie endet das Spiel von Kravitz und Mies? Da ist die Antwort gewesen, Sieg mit 2-0 Sätzen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann heute Abend noch bekannt gegeben über den Chip and Charge Twitter-Account. Und morgen ist die Frage, wer gewinnt das Finale und wie endet das? Also Nadal in 3, mit 3-0, Nadal mit 3-1, Thiem mit 3-2, wie auch immer. Das, wie immer, bitte uns antworten auf den entsprechenden Kanälen. Und Philipp, sonst davor morgen noch das Damenfinale. 11.30 Uhr ist es angesetzt. Möchtest du dazu noch was loswerden?
Kiki Mladenovic kann das gewinnen und ihr Partner Dominic Thiem könnte später French Open-Sieger werden. Wir haben sie ja heute in der Box von ihm gesehen. Wir haben gestern schon berichtet, sie ist die neue Nummer 1 im Damendoppel. Sie ist eine fantastische Doppelspielerin, die auf dem Weg zurück ist im Dameneinzel und wahrscheinlich ziemlich schnell wieder weiter nach oben kommen dürfte. Und sie kann morgen vorlegen und Thiem kann nachlegen. Wir machen hier keine Boulevardgeschichten, aber es wäre natürlich trotzdem eine durchaus schöne Parallele, wenn das passieren würde.
Aber auf jeden Fall. Das alles besprichst du morgen wieder mit Andreas. Wie gesagt, das Damendoppel und das Herreneinzel. Das war's für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und ihr kennt das. Wenn euch das gefallen hat, erzählt euren Freunden, liked es, teilt es, retweetet es, damit auch andere Leute von diesem Podcast erfahren. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Philipp.
Danke dir natürlich. Also auch für die kompetente Vertretung in den letzten beiden Tagen.
Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ja hoffentlich beim nächsten deutschen Grand Slam Sieg wieder. Tschüss.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Tobias Rieger und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.